ich war so erleuchtet von meiner Idee, jetzt halt wirklich das komplett auf Musik zu setzen. Bin aber eigentlich schlichtweg gesagt einfach von der Plattenfirma verarscht worden. Weil das war so, die Schauspielerei kam ja dazu. Also es war jetzt nicht so, dass ich Schauspieler war und dachte, oh, wie viele, ich sollte mal singen. Nein, solltest du nicht. So, Olli P. mäßig. Also ich hatte dreimal das Angebot für Dschungelcamp. Aber ich denke mir, Alter, ey, ihr gebt euch eure Selbstachtung und Ehre, gebt ihr vorne am Empfang, gebt ihr die ab und puh. Und ich sehe irgendwie Hitgiganten bei RTL und wer sitzt da auf dem Sofa anstatt einem RTL-Gesicht, wie ich damals war, hier der Christian Tramitz. So.
Die Zeit bei Unter uns war ja eigentlich, also ich würde mal so sagen, von außen gefühlt perfekt. Warum hast du gesagt, ich höre auf damit?
Naja, das war, es war nicht ganz freiwillig.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kennt Jeder und mein heutiger Gast, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, da muss ich mal auf meinem Zettel gucken, denn er ist Musiker, Model, Synchronsprecher, Regisseur, Schauspieler, Drehbuchautor und wahrscheinlich noch viel, viel mehr, das werden wir wahrscheinlich gleich alles herausfinden. Herzlich willkommen, Mars Seibert.
Wunderschönen guten Tag.
Schön, dass du hier bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Aber also ich habe mir ja viel von dir angeguckt.
Oh.
Und deine größte Leidenschaft ist aber schon die Musik, habe ich das Gefühl. Also du machst ja Schauspielerei, du hast Drehbücher geschrieben, du hast Regie geführt. Aber ich hatte immer das Gefühl, so Musik ist wie so ein roter Faden, zieht sich immer durch und hatte man auch das Gefühl, ist dir so mit am wichtigsten oder ist das Wichtigste eigentlich von
das
der
Kunst? Das kann ich
Kunst?
Am besten. Ja. Nee, ist so. Also Musik war immer meine Leidenschaft und ist halt das, was ich, denke ich, am besten kann und auch immer schon machen wollte und halt auch getan habe. Ich habe gestern angefangen, auf Amazon gibt es eine coole Doku-Reihe, die heißt Frontman. Mhm. So von jeder Rockband, so die größten Rockstars. So. Und gestern habe ich mit Axl Rose angefangen. Und der ist crazy, ist der Typ. Und da ist mir aufgefallen, also der hat auch mit 13 irgendwie angefangen, seine erste Band mit Izzy Stradlin irgendwie auf seiner Schule zu machen und war bei mir halt ähnlich. So. Also ich bin halt, das war ja echt eine schöne Zeit, in der ich groß geworden bin. Also so, ne, ich bin 77 geboren, das heißt so 80er, Anfang 90er und so, das war halt cool. Das ist gar nicht mehr vergleichbar mit dem, was heute so passiert. Heute ist Musik so Konsumware und alle Songs sind kürzer und Skip und so. Und in meinem Alter war es so, ich fand halt Sachen auch wirklich richtig geil. Also ich habe mir CDs gekauft oder es gab Mixtapes und habe halt mit 16 meine erste Platte aufgenommen mit einer damaligen Hip-Hop-Band, die hieß Konstruktive Kritik. Das war 93, glaube ich. In den Herbstferien ziehe ich es mal einfach geil, auch hier in Köln. Das war cool und das war halt immer meine Leidenschaft. So. Und das, ich war immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Hip-Hop und Rock. Bin dann aber, als ich gesanglich gemerkt habe, dass ich irgendwie Talent habe und dass ich eine ganz coole Stimme habe, war das so, dass meine Mutter meinte, okay, alles klar, dann musst du das aber richtig machen. Dann habe ich angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen und dank einer glücklichen Fügung ist mein Patenonkel, Richard Reis in Freiburg, also Baden-Baden, Gesangsprofessor. Und dann bin ich dahin und habe halt meine Stimme ausgebildet, mehr so in dem klassischen Bereich. Und mein Traum war immer eine Band und gib ihm und schnell Abi machen und dann irgendwie auf die Straße und so. Das hat sich dann irgendwie zerschlagen, wo dann relativ schnell nach dem Abi halt auch mein erster Deal kam. Es ging aber in eine ganz andere Richtung. Und insofern ist Musik immer ein großer Bestandteil von mir gewesen. Und auch das so, ich liebe halt alles, was damit zu tun hat. Also ich liebe meine Bandjungs, ich liebe die Proben, ich liebe die Konzerte, ich liebe das Studio. Also alles, was damit zu tun hat, ich liebe das Songwriting, erfüllt mich einfach so. Und das Schauspielen kam halt irgendwie mehr so zufällig dazu. Also ich finde, von meinem Glaubenspunkt her gibt es keine wirklichen Zufälle. Es sollte wohl irgendwie so sein. Und ich war da halt auch nicht ganz untalentiert. Hab dann in der Soap-Zeit, du musst dir das so vorstellen, also ich sehe das so, dass Soap eine sehr, sehr gut bezahlte Schauspielschule ist. Weil du arbeitest richtig hart. Also das Geballer da ist High Frequency, ohne Witz. Und du kriegst halt parallel auch dazu Schauspielunterricht. Also wenn du nicht drehst, hast du Schauspielunterricht. Wenn du nicht drehst, sitzt du zu Hause und lernst Texte. So, drehst dann 5 Tage die Woche. Meistens, wenn du eine Major-Geschichte hast, meistens den ganzen Tag. Für alles. Und da eine Liebesszene, dann da irgendwie das so. Du kannst nicht immer gut sein. Aber Übung macht halt in dem Sinne den Meister, dass du irgendwann Handwerk halt erlernst. Also so, dein Gehirn wird darauf irgendwie trainiert, schnell Sachen aufzunehmen, schnell Texte zu lernen, das umzusetzen. Und irgendwann kommt so ein Feinschliff dazu oder auch so ein gewisser eigener Anspruch, weil du weißt, ey, wenn du jetzt scheiße bist, die strahlen das aus, Alter. Die haben keine Zeit, 5, 8, 9 Takes. Ja. Die kaufen das. Ist so. Wird gekauft und wenn du scheiße bist, dann bist du scheiße in der Ausstrahlung. So. Und damals war es ja auch noch so, dass das echt Power hatte. Also wir reden von, wenn du weißt, du bist ein Mann vom Fach, 21%, ja, krass, ja. Zieh das mal rein.
Das hat jeder geguckt, ne?
Also gefühlt 21% heute, Marktanteil, würden alle durchdrehen. Ich habe mal geguckt, Tatort liegt noch so roundabout. So. Also das sind noch so richtig krasse Quotenrenner. Heutzutage halten sich die Soaps unter anderem deswegen auch, weil die halt auch in Streaming-Formaten funktionieren. Also dieses On-Demand ist halt Thema, was ich ganz schlimm finde eigentlich auch, das Thema. Du hast Bock, das jetzt zu gucken, dann kannst du es jetzt sehen. Damals gab es halt die Zeit und noch die Wiederholung und so. Und aber nichtsdestotrotz war dies musikalisch und das war ja so schön und deswegen bin ich auch unter uns dafür so dankbar oder auch der Chefetage, dass ich das so verbinden konnte. Das war toll. Nur dann gab es ein anderes Problem. Dann war ich der singende Soapy. Will auch keiner. So, weißt du, ich habe voll hart an meinem ersten Soloalbum gearbeitet. Alle Songs, also Großteil der Songs, weil irgendwie die Plattenfirma wollte auch unbedingt noch ein paar andere Songs irgendwie da drunter haben. Waren jetzt nicht viele, aber habe ich gesagt, okay, habe mir die besten ausgewählt. Aber den Großteil der Songs habe ich selber geschrieben mit meinem Freund Peter Record, der leider jetzt verstorben ist oder der schon länger verstorben ist. Aber es waren ein paar Banger dabei, also Borderline und Reason und so, ne?
Ich war noch in den Charts, ne?
Ja, ja, wir haben richtig Platten verkauft damals. Also das Album war Top 20, dann, ich glaube, keine Ahnung, 60.000, 70.000 und die Single war irgendwie 50.000 und auch Top 10. So, darum geht's gar nicht. Es ging darum, dass mein Anspruch an mich so war groß. Also ich war stolz, dass ich das gemacht habe. Steckte viel Arbeit drin, Lyrics, Songwriting und so. Und dann siehst du dann irgendwie so eine Amazon-Kritik davon, ah, oh, wieder ein singender Soap. Und das tut weh.
Ja.
Weil das war so, die Schauspielerei kam ja dazu. Also es war jetzt nicht so, dass ich Schauspieler war und dachte, oh, wie viele, jetzt, ich sollte mal singen. Ich sollte singen. Nein, solltest du nicht. So, Olli P-mäßig irgendwie so. Ey, sorry, ich meine, der hat auch seinen Weg gemacht. Und hat auch seine Berechtigung. Alles gut, ja. Alles gut. So. Das ist übrigens auch so ein Punkt. Ne? Ich gönne jedem Erfolg. Also es gab Zeiten und das ist auch eine Entwicklung für einen selber so. Ich rede nicht von hart Neid zerfressen zu sein, sondern eher so, oh krass, bei dem läuft's voll gut, bei mir nicht oder wie ist der so. Und ich finde es wichtig, weil wir auch über diese Einstellung, die man so grundsätzlich hat, ne, ein Punkt, und das ist gar nicht so einfach. Das ist schwierig, das für sich selber neidlos anzuerkennen, dass ein anderer in dem Bereich Erfolg hat und man ihm das gönnt. Weil jeder Weg ist scheiße schwer. Jeder hat seine lange Zeit. Bestes Beispiel, Unheilig. Bernd Graf. Bei dem haben wir, Juicy Junk, damals unsere Demos aufgenommen. In Böselen, im Studio. Ja, Mann. Weil José Alvarez, das war der Hauptproduzent von Juicy Junk, war ein bisschen faul. So. Der hat den Bernd, der musste mit uns die ganze Sachen aufnehmen und so. Ja, wir waren 1000 Mal bei dem im Studio. So. Ich kenne den. Gut. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Und der war auch immer am Schrauben mit Unheilig. Ey, weißt du, wie viele Platten der rausgebracht hat, bevor das war? Da war der in seiner Dark-Phase mit krassen Kontaktlinsen und auf ganz dunkel und so. Und ich habe den wieder getroffen auf einer Bambi-Verleihung. Da hat er gerade seinen Bambi oder Bambi oder Echo? Bester Newcomer-Künstler und so. Und wir haben uns getroffen an der Bar. Und dann meinte ich, ja krass, Ben, dass wir uns hier wiedersehen. Er so, ja krass, du hast auch krass Weg gemacht. Und ich so, ja, du auch. Und dann meinte, jetzt guckt er mich an, meinst du, weißt du, was lustig ist, Mars? Das ist, glaube ich, mein 6. Album. Ich krieg heute eine Verleihung als Newcomer. Das ist so eine Metapher dafür, ja. Weißt du? Die sind alle am Struggeln, die sind alle am Arbeiten. Manchmal ist es halt einfach der glückliche Stern, der über einem steht, wo viele Sachen zusammenkommen. Der richtige Moment, das richtige Timing, das richtige Produkt. So, ganz einfach. Wenn wir über Filme reden früher, zum Beispiel diesen ersten Kinofilm, den ich gemacht habe mit Estelle Clavita zusammen, Wortbrot. Wenn ich den heute gucke oder mir den Trailer oder so reinziehe, der ist crazy, Mann. Das ist ein richtig geiler Streifen. So, aber der wäre sogar heute aktuell. Aber wir haben damals dann auch Probleme mit Verleih gehabt und so weiter. Wir sind zwar ein paar Mal passiert und so und auch, wir waren auch auf der Berlinale und so, aber manchmal funktionieren Sachen einfach nicht so. Weil der Witz ist, wenn ich den Film jetzt sehe oder die Schauspielriege, die dabei ist, die sind alle fest etabliert im deutschen Fernsehen. Angefangen von Sönke oder Annika Ernst war jetzt, Annika Ernst war gar nicht dabei, die war bei Sex in Tzatziki-Film dabei. Aber egal, Sebastian Ströbel ist bei den Bergrettern, Rieke Schmidt, Julia Brendler, wie gesagt, Sönke, die sind alle, das war vor deren Primetime, die jetzt quasi richtig fest etabliert sind. So. Manchmal gehört das halt einfach dazu.
Habe ich was gelesen oder was, ich glaube, aus einem Interview von dir gehört, dass du in der Serie praktisch die Freundin von jemandem gefühlt hast, der dir geholfen hat und dann sind die Plattenverkäufe zurückgegangen, ne?
Naja, okay. Also es war ein bisschen unglücklich beziehungsweise ungeschickt und ich habe das auch so von dem Storywriting her nicht so ganz verstanden, wieso die das so gebaut haben. Das war aber mein erster Auftritt da. Da waren wir noch mit der Band da. Also du musst dir das so vorstellen, ich versuche die Kurzversion. Ich glaube 2003 oder 2004 fing das an. Hatte ich eine Band, die hieß Juicy Junk. Mhm. Wir hatten einen Plattenvertrag bei Drakkar Music, eigentlich ein guter Deal. Aber damals, einfach so fürs Verständnis, war die Produktion von Platten, die war echt kostenintensiv. Also da reden wir von locker 80 bis 90.000 für ein komplettes Album.
Okay, ne? Krass.
So. Mhm. Das heißt, das Label hatte da schon extrem viel auf der Latte und das Album musste halt irgendwie in Richtung Erfolg gehen, damit sich das recoupt und so. Und es war es aber nicht. War todestraurig. Das Label hat uns gedroppt. Konnte ich auch verstehen, weil ich war sehr gut mit dem Labelchef. Weil meinte, ich kann jetzt ein neues Album nicht finanzieren. So, also ihr habt einfach zu wenig verkauft. Okay. Und wir haben da live gespielt und eine Casterin von unter uns ist auf uns aufmerksam geworden. Ich habe damals noch viel Geld mit Modeln nebenbei verdient, was mir das auch so erlaubt hat, irgendwie meine Leidenschaft nachzugehen und halt mein Hauptgeld halt irgendwie mit Fotos und allen möglichen Kram zu verdienen. Die ist dann über die Agentur gegangen, hat gefragt, ob ich zum Casting kommen würde. Ich hatte eigentlich keinen Bock, weil ich war jung, das ist so auch nie gesehen. Aber es war dann beim Casting, die fanden mich cool und ich habe denen von der Band erzählt und die so, boah, geil, Band, okay, klar. Was haltet ihr davon, Sommer über da mitzumachen? Mhm. Und es gab bandintern Diskussionen, weil ein paar wollten das nicht, weil die meinten so, nee. Und ich meinte aber, ey Leute, das mit jetzt so die Chance. Ne? Also das heißt, wir werden bekannter, wir kriegen wahrscheinlich einen neuen Plattendeal und so. Und so war das dann auch. Haben einen neuen Deal bekommen, haben aber uns dafür entschieden, dann irgendwie eine recht rockige und harte Single rauszubringen. Und die Geschichte war gekoppelt mit dem, dass in der Serie selber treffe ich halt quasi einen alten Bekannten, der damals mit der Band auf Tour war. Mhm. Der war schon fester Bestandteil der Serie. Es gibt ein Wiedersehen. Es gab damals eine sehr, sehr geile Location, die hieß Übersee. Mhm. Draußen so eine Beachbar und so. Und der veranstaltet halt ein Konzert für uns. So, und als Dankeschön davon gehe ich halt mit seiner Freundin ins Bett. So. Ist jetzt nicht allzu schwer irgendwie zu erkennen, dass das vielleicht für die Fans der Serie kontraproduktiv ist, was den Charakter angeht.
Genau, ja.
So, wieso sollen die eine Platte kaufen von dem Typen, der ihren Liebling betrügt mit seiner Frau? Naja, dem war auch so. Also es hat nicht so ganz funktioniert. Und es war für mich ein sehr frustraler Moment. Die Band hatte sich dann auch im Verlauf des Jahres aufgelöst. Ich bin dann nach Mailand gegangen, was auch krass war, Alter, ey. So Model,
zum Modeln warst du dann, ne?
Männer-Model-WG, dankeschön. Aber echt dankeschön, Alter. Mit fünf Jungs da immer, Katastrophe, wirklich Katastrophe. Bin da gar nicht klargekommen und bin dann wieder zurück, ich glaube nach 3 Monaten oder so. Und dann rief die Produktion an und meinte, hey, wir haben Bock auf dich, so. Also du hast gut funktioniert, was mich gewundert hat. So. Ja. Wir hätten dich gerne im Hauptcast. Hauptcast bedeutet, du bist einer der Hauptfiguren, die Serie tragen. Mhm. Ne? Also so einer der, ich glaube, es sind immer 17 oder 18 Leute so generell, so Familien und so weiter. Und ich so, ja, weiß ich nicht. Und dann meinte ich, ja, was mit Musik und so. Sie, ja, auch mit Musik. Mhm. Und meine Band hatte sich, wie gesagt, aufgelöst und meinte, ja, okay, alles klar. Let's give it a shot. Und dann war ich halt fester Bestandteil und dann wurde ich auch positiv besetzt, also mit den ganzen Love-Geschichten und so weiter und so fort. Hab dann Songs für die Serie geschrieben, die wirklich hinter mir stand, weil es war gar nicht mal so einfach, einen neuen Deal zu kriegen und so. Und es gab eine sehr geile Chefetage, Chris Heininger und Guido Reinhardt, die wirklich von mir überzeugt waren. Die auch meinten, komm, pass auf, du schreibst ein Liebeslied, wir bauen dir eine super geile Story drum, du schreibst ein Beerdigungslied für deinen Freund. Und wir machen das so lange und wir supporten das und produzieren das und so und bis ein Label kommt. Und das kam dann auch. Wow. Cool. Und der Rest ist halt Geschichte.
Wenn man so dir zuhört, hat man das Gefühl, die Zeit bei Unter uns war ja eigentlich, also ich würde mal so sagen, von außen gefühlt perfekt. Also du hast Schauspiel, du konntest lernen.
War sehr sorglos.
War sehr gut. Du konntest nebenbei noch deine Musik machen. Also ja. Du musst dich nicht mal entscheiden für das und das. Warum hast du gesagt, ich höre auf damit? Du hast ja selbst, also so habe ich zumindest gelesen, du hast ja selber gesagt, du möchtest das nicht mehr, ne?
Naja, das war... es war nicht ganz freiwillig. Es war eigentlich auf Druck der neuen Plattenfirma. Ich hatte ein zweites Album am Start. Das war so die Zeit, so wo Amy Winehouse gerade irgendwie am Start war und so. Und ich hatte Bock, sowas in die Richtung zu machen. Also so in Fett und auch mit so Big Band Elementen und so. Und es war auch cool. Wir hatten ein neues Album am Start. Wir hatten eine neue Plattenfirma. Nur dem war es total das Dorn im Auge, dass ich halt irgendwie Soap-Darsteller war. Also dem, der meinte so, das geht nicht klar, du wirst nicht ernst genommen und so und wir müssen dann einen Cut machen und ich brauchte dich ein halbes Jahr für Promo, richtig auf Tour gehen und so weiter und so fort. Und ich so, ja geil, geile Band am Start, können wir machen. Und dann saß ich oben in der Chefetage bei Unter uns und wollte mir halt dieses halbe Jahr irgendwie frei nehmen oder beziehungsweise sagen, dass ich da gerne eine Pause einlegen würde. Und das fanden die gar nicht so gut. Weil die hatten gerade eine neue Geschichte, einen neuen Handlungsstrang irgendwie entwickelt, der krass sein sollte, auch mit einer neuen Beziehung und so. Und meinten sie, ja, 2 Monate und so wäre okay, aber ein halbes Jahr geht nicht. Ne? Und dann habe ich halt irgendwie dagegen gehalten und dann end of the day wurde mir halt Pistole auf die Brust gesetzt und nach dem Motto, ja, okay, wenn, oder du sagst, du steigst jetzt ganz aus. Und ich voll überzeugt, Album im Nacken, oh yeah, motiviert, scheiß drauf und jetzt mache ich endlich nur Musik, endlich nur Leidenschaft. Ist ja okay, dann steige ich aus. So. War keine richtig gute Entscheidung, weil die Plattenfirma hat mich, das Album ist nie rausgekommen. Die Plattenfirma hat die tolle Tour, war irgendwie eine Schultour, wo ich durch komplett Deutschland gereist bin, zu Schulen, da so einen Vortrag halten sollte, be educated, be cool. Und dann als Tageshighlight mit dem Schulchor Songs von mir eingeübt habe, um die dann irgendwie nachmittags zu präsentieren mit einer Autogrammstunde und so, Alter, Katastrophe. Ohne Scheiß.
Hört sich so an, ja.
Ja, war scheiße. Das war auch eine blöde Zeit, weil das so eine Umbruchzeit war und ich bin da nicht ganz ehrenhaft aus der Serie rausgegangen, weil die haben echt viel für mich getan und für mich war es so, ich war so erleuchtet von meiner Idee, jetzt halt wirklich das komplett auf Musik zu setzen. Bin aber eigentlich schlichtweg gesagt einfach von der Plattenfirma verarscht worden, weil die haben halt nicht Wort gehalten und hat alles nicht so funktioniert. Und auch der Einbau, weil die haben sich da eingekauft, dass wir dann so, ne, Songs eingebaut werden, war so ein bisschen halbherzig von der Serie, also es war nicht so prominent wie davor. Es war halt alles, das führt einen so dazu, du kannst halt Sachen, die einmal funktionieren, kannst du nicht, meistens nicht wirklich so reproduzieren, dass es genauso ist. Also das ist auch eine Lebenserfahrung, die man machen kann. Ich gemacht habe. Aber das war so der Umbruch. So, und das war auch so eine kurze Zeit, wo ich dachte so, okay, fuck, was ist jetzt los irgendwie? Und es war irgendwie blöd. Und dann habe ich halt völlig frustriert irgendwie den Weg weitergesucht, irgendwie als Schauspieler zu machen und habe da diverse Sachen noch gemacht, aber jetzt nicht so den nahtlosen Übergang gefunden. Wie viele andere, die das aus Soaps rausgehen, die dann irgendwie auf einmal in anderen Soap sind. So, also die wechseln eigentlich nur den Arbeitgeber oder die Serie so. Und ja, das war so ein bisschen eine Struggle-Zeit, muss ich sagen.
Hast du schauspielerisch noch irgendwie so einen Wunsch? Also hast du noch Bock, du sagst, ey, ich würde noch mal gerne in einer Serie mitspielen, ich würde noch gerne einen Film mitspielen oder sagst du, nee, ist jetzt eigentlich auch abgeschlossen?
Naja, ich werde das jetzt dieses Jahr noch mal neu irgendwie aufrollen und angreifen, weil wir auch wieder ein neues Material gemacht haben. Und ich habe halt auch viel immer selber geschrieben. Weil ganz ehrlich, Hermann, weißt du, wenn du dir so die deutsche Fernsehlandschaft anschaust und du bist nicht in der A-Liga unterwegs, also sprich, du kannst dir das aussuchen, wo du stattfinden möchtest und so, dann gibt es eigentlich nur so ein paar, sagen wir mal, Formate, in denen man realistisch irgendwie stattfinden kann. So. Und die sind halt eigentlich so wirklich geil. Weißt du, also so, ich meine, das ist dann so ein Highlight, wenn du vielleicht eine Episodenhauptrolle beim Bergdoktor oder sowas hast. Oder Tatort ist auch schwierig und so, ne? Also da erstmal überhaupt reinzukommen, ist schon schwierig. Kinoproduktion sowieso. Also da muss man realistisch bleiben. Das heißt, ich habe relativ früh angefangen, halt auch selber zu schreiben. So, wie zum Beispiel mit Sex and Tzatziki. Das war, ich glaube, 2007 oder 2008, haben wir aus einer sehr erfolgreichen Internetserie uns zusammengetan mit Jungs aus Düsseldorf, mit dem Pino und mit dem Alex und mit dem Sascha. Wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt einen Kinofilm daraus. Haben wir auch gemacht. Also das hat dann Bock gemacht, wenn du deinen eigenen Scheiß machst. Und genau das steht jetzt halt gerade wieder an, weil wir so ein Serienformat geschrieben haben, der Pino und ich, was dieses Jahr umgesetzt werden soll. Ich glaube, das wird richtig geil und auch lustig und crazy. Da kann man sich drauf freuen. Also die Planungen laufen gerade auf Hochtouren. Und ich werde jetzt mein Profil auch irgendwie neu erinnern, weil ich halt wieder Material habe, weil wir letztes Jahr viel für so eine coole Show von RTL, The Ultimate Hype, haben wir viel gedreht. Das war so eine Boxenübergabe immer, ne? Also das musst du dir vorstellen, die Leute, die da mitgemacht haben, so eine Art Promi-Boxen, nur in geil. Also nur als hier, Axel Tischer war dabei, einer der Wrestling-Leute, ja, genau, ne? Die haben Wrestling gemacht mit Cosimo und Ehrenmann-Rios und so, und andere haben gegeneinander geboxt. Und viele von denen sind halt so aus diesem Reality-Kram.
So. Das war das Legendäre, wo Evil Jared den Legat umgenockt hat.
Ganz genau, was ich eigentlich gar nicht so erwartet hätte, weil ich habe Thorsten vorher gesehen und dachte mir so, boah krass, der sieht so krass aus, der ist so breit geworden und war so trainiert. Und es tut mir auch sehr leid für ihn, dass es dann so gelaufen ist. Also in beiden, im Wrestling, im Armwrestling und in dem Slapfights, tut mir leid. Aber wir haben halt für diese Show sehr viele so Boxenübergaben gedreht. Ne, also so, wo jemand das goldene Ticket bekommen hat und so weiter. So, und da waren sehr coole Sachen dabei von Westernstadt. Wir haben mit DeLorean gedreht. Wir haben also richtig geilen Scheiß für jede Person, immer eine coole neue Story. Und da gibt's gutes Material. Und da habe ich auch wieder richtig Blut geleckt, weil es einfach Bock gebracht hat zu spielen. Und genau, haben auch so noch zwischendurch ein, zwei andere Szenen gedreht mit den Jungs, mit denen wir das jetzt umsetzen, mit dem Philipp Ratanschak und mit dem Fabian Linz. Sehr talentierte Leute, krasse Leute. Und deswegen habe ich da auch wieder Bock drauf. So, man muss immer Bock haben, so, weißt du? Also wenn man jetzt sagt, ich muss davon leben und ich nehme egal, was kommt, ist nicht so gut. Deswegen bin ich auch froh, dass ich immer den Kelch des Dschungelcamps oder des Sommerhaus der Stars an mir weiterreichen lassen konnte, weil mir war das so krass.
Wäre das irgendwann mal eine Option oder ist das für dich ausgeschlossen, dann, fahre ich lieber Uber?
Ich find's so krass. Also ich hatte schon öfter, also ich hatte dreimal das Angebot für Dschungelcamp, auch krass kurz danach, als ich raus war, weil das ist dann so, dann jubelt RTL auf und denkst, ja geil, okay, den können wir direkt da reinpacken. War mir zu krass. Weil das ist eine Entscheidung. Also ich kann die Leute, wir haben ja viele kennengelernt, die in dem Umfeld passieren, so, ne, die auch krasse Follower haben und das ist deren Lifestyle so. Also die lieben das, die finden das cool und die können das auch so. Aber ich kann das nicht. Also mir wäre das zu krass in allem. Weil wenn du da passierst, wenn du Dschungelcamp machst oder Sommerhaus der Stars oder ich weiß nicht, was da noch alles gibt, einiges, dann ist das eine Entscheidung, die du für dich fällst, die auch ihre Berechtigung hat. Gar keine Frage. Ne? Also ich will das nicht dissen. Aber dann machst du nur das. Also ich glaube, es ist ein absoluter Trugschluss zu denken, wenn man jetzt Dschungelcamp macht, dass man danach wieder gut als Schauspieler funktioniert. Das, glaube ich, geht nicht.
Du bist dann in dieser Welt einfach.
Es ist so dieser schnelle Ruhm. So diese schnelle Kohle, dieser schnelle Ruhm, der auch zweifelhaft ist, finde ich. Weil, klar, säpp ich da mal rein und guck mir dann an, was da abgeht so bei Dschungelcamp. Aber ich denke mir, Alter, ey, ihr gebt euch eure Selbstachtung und Ehre, gebt ihr vorne am Empfang, gebt ihr die ab und puh. Ich find's krass, ich kann's nicht und ich will es auch nicht, ganz ehrlich. Also das wäre nichts für mich.
Aber musikalisch, nochmal darauf zurückzukommen, da hast du dich auch krass verändert. Du hast früher Englisch gesungen und machst jetzt deutsche Songs, ne? Wie kam das?
Ach, ich glaube, das war angebracht so. Also Englisch war geil, es lag mir auch immer, hat auch Bock gebracht zu singen, weil es eine geile Sprache ist zum Singen, ist einfach so. Also da ist halt die Wertigkeit des Textes relativ weit unten angesiedelt, obwohl ich mir immer Mühe gegeben habe, gute Texte zu schreiben. Ist aber, weil es so geil klingt, ist eigentlich auch scheißegal, was du da singst. So, ne? Und es war irgendwann so, dachte ich mir, also die Realness ist und auch die Herausforderung, in deiner Muttersprache zu schreiben, dass es irgendwie geil ist und poetisch oder einen gewissen Anspruch hat. Und für mich war auch wichtig, wieder back to the roots und mit einer Rockband irgendwie zu arbeiten. So, weil ich habe auch diese Ausflüge gemacht, ich war auch zweimal im Fernsehgarten und habe halt eher so, ja, man kann schon fast sagen, also Schlageresk ist vielleicht sogar noch zu übertrieben, aber schon ein bisschen in den seichteren Gefilden irgendwie da gearbeitet, so, was auch trotzdem coole Songs waren, aber jetzt dachte ich irgendwann so, nee, komm, du hast Back to the Roots, du hast Rock immer geliebt, du hast eine Rockband immer gewollt, mach das. Und Das war auch so der Punkt, einfach zu sagen, okay, wir sind dann halt Newcomer, fuck it. So. Ist aber auch eine geile Position, du bist so Underdog. So, und wir sind eine gute Liveband. Und ich versuche in dem Rockbereich, in dem wir uns bewegen, Deutschrock ist so ein, klingt irgendwie scheiße, so Deutschrock. Wir sind eine Rockband und ich schreibe deutsche Texte, so würde ich sagen. Und ich mag meine Jungs, ich liebe die und wir sind live gut und wir wollen halt diese Rutsche halt machen, einfach spielen. Waren jetzt gerade im Studio, in diesem Jahr kommt jetzt noch ein Album raus und im Frühjahr jetzt die neue Single. Und für mich war wichtig, dass wir den Leuten, die gerne deutsche Musik hören, halt diesen Rockbereich anbieten, der einen gewissen, für meine Empfinden her, schöne Texte hat einfach, mit denen man sich irgendwie identifizieren kann, was rausziehen kann, eine gewisse Melancholie in sich tragen, aber auch eine gewisse positive Seite so. Und das war mir wichtig, deswegen Deutsch.
Ist auch mutig, weil man natürlich nicht weiß, die deine englischen Songs geliebt haben, ob die dann diesen Weg mitgehen, ne?
Ja, aber das ist halt auch so lange her, ne? Also es ist so, unter uns war ja auch speziell irgendwie, ne? Also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute, guck mal, damals als Unter uns oder RTL Act war ja Radio kaum denkbar. Also ich hatte einen Top-10-Hit, aber der lief nie im Radio. Das war ja auch so die bittere Erkenntnis, weißt du, wo du dann sitzt und denkst, ey Leute, was soll ich jetzt eigentlich noch machen? Also ich bin nirgendwo passiert. So hier bei mein Album kam raus, ist gechartet und ich sehe irgendwie Hit-Giganten bei RTL und wer sitzt da auf dem Sofa anstatt einem RTL-Gesicht, wie ich damals war, hier der Christian Tramitz, so. Weißt du? So, ich dachte so, ey. Also das war so ein bisschen die Problematik. Das heißt, jetzt, ob viele Leute außerhalb des Unter-uns-Kosmos oder so dieser Zeit die Musik da wirklich mitbekommen haben, ist fragwürdig, weiß ich nicht. Und es ist auch so, dass die Leute schon wissen, weil wir jetzt auch bei der letzten Unter-uns-Auftrittsphase, irgendwie 24 im Sommer, mit der Band da waren, dass es eine Band gibt, aber es ist halt jedem freigestellt so. Und ich glaube, das Musikkonsumverhalten von heute ist echt anders und schwierig. Also ich bin froh, dass ich in der Zeit groß geworden bin, in der ich groß geworden bin. Wir wussten so, was wir haben, weißt du? Und ich hatte nicht alles. Ich konnte nicht sehen, wie Sylvester Stallone seinen Weihnachten feiert. So, weil ich dem auf Instagram folge. Die Stars waren für mich richtige Stars. Ich bin ein super Fan von Faith No More gewesen. Ich musste, wenn ich die live sehen wollte, zum Konzert. Und war froh, wenn irgendwo ich einen Schnipsel von Bildern von denen gefunden habe oder so. Und heute ist das so alles so, es hat so eine gewisse Belanglosigkeit bekommen, die echt schade ist.
Was mich doch bei dir sehr interessieren würde, weil du ja vor allem, finde ich, zwei Sachen abdeckst mit Synchronsprech und Musik,
ja,
wo natürlich gerade KI krass auf Vormarsch ist. Ist das etwas, worüber du dir Gedanken machst? Weil, keine Ahnung, heutzutage kannst du ja mit 10 Klicks, welches Genre willst du, welche Stimme und so, dann hast du den perfekten Song.
Ja.
Meinst du, hast du Angst, dass sowas irgendwann mal die normale Musikszene ersetzt oder du auch als Synchronsprecher einfach sagen kannst, ich hätte gerne tiefe Stimme, hohe Stimme, soll perfekt da drauf springen und du hast dann die perfekte Stimme und du brauchst eigentlich gar keinen Synchronsprecher mehr, ne?
Also ich spreche in erster Linie Werbung. Synchron ist so ein Feld, was auch so eine sehr eingeschworene Gemeinde ist. Also da reinzukommen ist sehr, sehr schwierig, wo ich da voll Bock drauf habe. Aber zwei Sachen sind schon mal passiert in meinem Leben, die geil waren, weil ich habe bei einer Drei-Fragezeichen-Folge mitgesprochen und ich habe Heike Dine Körting kennengelernt, die Drei-Fragezeichen und 5 Freunde erschaffen haben und so. Also das ist schon mal safe. So, bin ein großer Fan. Und das andere Ding ist, dass KI ist krass. Also fangen wir mal damit an, zu sagen, dass KI krass ist. Und hinsichtlich der Tatsache, dass wir jetzt 2026 haben und das Ding noch in Babyschuhen steckt, eigentlich. Obwohl, ne, guck Instagram, guck, was die Leute damit machen, das ist schon heftig. Ich glaube, dass das sehr gefährlich ist. Ich glaube, dass es aber auch bald gesetzlich extrem darauf hingewiesen werden muss, dass etwas KI generiert ist, weil sonst gerät alles aus den Fugen. Sonst bricht die Hölle los. Also egal, was Persönlichkeitsrechte angeht, was Deepfakes angeht, das kann böse werden. Und ich glaube, dass es trotzdem irgendwann auch eine Gegenbewegung gibt, wo es die Leute genau das andere wollen. Also wo denen wichtig ist, auch was Firmen angeht, zu sagen so, nein, das ist uns zu billig, das wollen wir nicht. Wir wollen Realtime, wir wollen echte Leute haben, wo es so eine Art Statussymbol werden wird. Das ist meine Einschätzung. Gerade auch was die Musik angeht. Ja, ey, klar kannst du mit KI geile Songs generieren, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass das Live-Spielen und die Live-Performance dadurch auch immer mehr an Wert gewinnt. Also, dass die Leute irgendwann sagen, nö, gar keinen Bock mehr drauf. Kein Bock. Ich will die Leute wirklich live sehen und ich will irgendwie das Gefühl haben, dass die Schweiß, Blut und Tränen da reinsetzen, um einen geilen Song zu schreiben, den ich gerne höre. Und ich glaube, dass diese Bewegung passieren wird. Ich glaube, dass handgemachte Musik oder auch Bands und wirklich so Künstler, die auch alt eingesessen sind, wie, egal, gehen wir von Roland Kaiser über Howard Carpendale, über Scorpions oder such dir was anderes aus, die Udo Lindenberg, so der Geilste sowieso, die das lange machen und die grundsätzlich sowas sowieso ablehnen würden, dass das immer wichtiger wird. Das glaube ich. Und natürlich ist es so, dass viele, viele krasse Möglichkeiten dadurch entstehen, Sachen wirklich einfach, kostengünstig herzustellen. Das Positive dabei ist, gestern kam der Trailer von He-Man Masters of the Universe raus, übrigens, ganz wichtig für mich. Aber wenn du siehst, dass auch Menschen, die jetzt keine Möglichkeit wegen Budgetierung haben, ihren Fantasien freien Lauf zu lassen. Also das heißt, du siehst Fanmade-Trailer von He-Man, die geil sind. So, also das heißt, es gibt ja auch so ein anderes Ding, wo du siehst, Kreativität wird unterstützt. Also wo auch wirklich Sachen entstehen können, die toll sind, wo Leute, die super kreativ sind, super geile Ideen haben, dem endlich freien Lauf lassen können, weil sie die finanziellen Möglichkeiten sonst nicht hätten. Also es gibt immer zwei Seiten einer Sache. Aber natürlich wäre es für viele Synchronsprecher oder Werbesprecher schon schlimm, wenn Firmen das intensiv nutzen würden, einfach um Geld zu sparen. Ich hoffe, das wird nicht so sein. Und ich hoffe, dass die Gegenbewegung, dass es gesund sein wird in allen Bereichen. Wie ich mitbekomme, in Italien müssen die jetzt schon drauf hinweisen. Es gibt einen fetten Disclaimer, wenn irgendwelche Sachen KI generiert sind.
Ich glaube, bei TikTok inzwischen auch in Deutschland, glaube ich.
Das weiß
immer
ich
so
nicht.
KI generiert steht immer unten, zumindest bei einigen Sachen. Ich weiß aber nicht, ob die selber checken oder ob du es nur selber angeben musst. Aber da gibt es, habe ich schon ein paar Mal gesehen, unten KI generiert auf jeden Fall bei so ein paar so als
Banner. Also ich war letztens, weil ich bin halt die Markenstimme für so einen großen deutschen Wettanbieter, was sehr lustig ist. Also so, weil irgendwie, ich gucke zum Beispiel keinen Fußball oder wo Thema Jungs, der so, boah, ich kann deine Stimme nicht mehr hören, Alter. Ich kann kein Deutschland-Dings-Spiel sehen, ohne dass ich eine blöde Stimme höre, so in der Pause. Ne? Ich so, okay. So, und letztens war ich halt wieder im Studio, um das einzusprechen und haben uns halt drüber unterhalten und da meinte halt ein Mitarbeiter da, dass es halt in Italien so ist, dass halt auch vor Radiowerbung und so, dass halt ein Hinweis darauf passiert. Und das macht das Ganze natürlich billig. Weißt du, was ich meine? Also ja, das genau. Ist das, was ich meinte mit dem, dass Firmen als Statussymbol sagen, wir sparen uns das, weil wir wollen geil. Weil wenn immer steht, wir sind darauf hingewiesen, dass die nächste Werbung, die kommt, ist KI generiert, die Stimme, bla bla bla. Und dann kommt die Werbung und alles schon so, weißt du?
Ja, das stimmt. Ja.
Kann sein, dass das irgendwann genau das Ding wird, was viele da nicht haben wollen. Und nach außen zeigen wollen, ey, wir sind krass, weil wir können uns das leisten, mit einer echten Person zu arbeiten, die ihnen die Stimme hat.
Ey Mars, es war mega cool, dass du hier warst.
Dankeschön.
Es war total cool. Wie gesagt, das ist ja so total krass, was du alles machst und überall mal so ein bisschen Einblick, ein bisschen unter uns, ein bisschen Musik, Schauspielerei und natürlich deine ganzen Erfahrungen mit den Promis. Mega interessant.
Danke.
Ich danke dir. Ich hoffe, du hast nicht bereut, hier gewesen zu sein.
Absolut nicht. Nee. Ich könnte jetzt noch eine Stunde mit dir weiterreden. Also ich hoffe, den Leuten gefällt das, weil ich finde das sehr angenehm. Vielen Dank für deine Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Sehr,
und
sehr
gerne. Starte ich hier natürlich sehr gerne zu einem Konzert von uns ein, wenn wir spielen.
Das mache ich auf jeden
Bescheid.
Fall.
Und lass uns da mal auf dem Laufenden bleiben, was so demnächst passiert.
Das mache ich, genau. Album kommt ja raus, Single kommt raus, hast du gesagt.
Einiges passiert.
Schauspielerisch hoffentlich auch noch sehr, sehr viel. Da freue ich mich sehr drauf.
Danke.
Wünsche dir alles, alles Gute.
Vielen Dank.
Und danke euch fürs Zuschauen und bis nächste Woche Dienstag. Bis dann. Ciao.